Wir haben oft Menschen hier in unserem Studio sitzen, die eine dramatische Bekehrungsgeschichte zu erzählen haben, wie ihr Leben an einem Punkt sich total umgekrempelt hat. Bei Iris war das nicht der Fall. Im Gegenteil, sie wuchs in einer Familie mit langer christlicher Tradition hinein. Aber ihr Leben war alles andere als langweilig. Kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und woher du kommst?
Ja, ich heiße Iris Manuela Brandl-Grau, bin in Wien geboren und bin da auch groß geworden, zur Schule gegangen und bin in eine Familie hineingeboren als Einzelkind.
Deine Mutter hat in deinem Leben eine tragende Rolle gespielt. Möchtest du uns darüber etwas erzählen?
Ja, meine Mutter hat mich zu einem selbstständigen Menschen erzogen, auch selbstbewussten Menschen. Und sie war mir immer Vorbild. Sie hat Gott geliebt, sie hat mir sein Wort nahegebracht und sie war authentisch. Sie konnte das wirklich rüberbringen, weil ich kann sagen, ich habe sie niemals im Leben lügen gehört. Und sie war eine wirkliche Christin. Und das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht.
Jetzt hast du eine lange Ahnenreihe, die du über Jahrhunderte nachverfolgen konntest. Erzähl uns darüber.
Ja, es gibt zwei Bücher über meine Familie und auf die Art und Weise kam ich dazu, an die Orte meiner Vorfahren zu fahren. Und ursprünglich kommen die aus Innerösterreich und zwar aus der Gegend von Hallstatt. Da wurde schon vor 3500 Jahren Salz abgebaut und da lebten die Kelten. Also kann ich davon ausgehen, dass ich keltische Vorfahren habe. Ich kann das zurückverfolgen bis ins Jahr 1490. Holmann Laschauer war also mein erster Vorfahre, von dem ich weiß. Der war mit einer Kunigunde verheiratet, also sehr mittelalterliche Namen. Und das Interessante ist, kurz nach dem Thesenanschlag Luthers, also knapp 10 Jahre danach, kam schon der Protestantismus in diese Bergregion Österreichs. Und man kann davon ausgehen, dass so ziemlich das ganze Dorf evangelisch wurde. Und meine Vorfahren haben das von Generation zu Generation weitergegeben, wobei 1621, also kurz nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges, wurde der Protestantismus in Österreich verboten und die Protestanten mussten auswandern oder sie gingen in den Untergrund. Sie wurden sogenannte Kryptoprotestanten. Und das dauerte 160 Jahre, wo dann im Geheimen von Generation zu Generation dieser Glaube weitergegeben wurde. Und erst 1781 hat Kaiser Josef II. Das sogenannte Toleranzpatent erlassen, wo die Protestanten wieder ihren Glauben leben konnten.
Und die konnten, deine Vorfahren konnten über 160 Jahre ihren Glauben geheim halten? Hat das immer so funktioniert?
Davon muss ich ausgehen, denn ich habe einen Ahnenpass, da steht in der Zeit, wo verboten war, immer bei der Taufe RK, römisch-katholisch, und ab 1781 immer evangelisch. Also die haben das wirklich von Generation zu Generation weitergegeben. Bücher waren verboten, die Bibel war verboten, evangelische Gesangsbücher und sonstige Bücher waren verboten. Wenn man gefunden wurde, diese zu haben, wurde man manches Mal auch zum Tode verurteilt oder man musste das Land verlassen ohne seine Habe und mitunter auch ohne die kleineren Kinder, die musste man auch zurücklassen. Und die haben zum Beispiel in den Wintermonaten, wo sie davon ausgehen konnten, dass sie eingeschneit waren, haben sie Gottesdienste abgehalten im Geheimen, haben dann ihre Bibeln hervorgekramt und da wurde gelesen und die Liederbücher, dann haben sie Lieder gesungen, weil die Nachbarn haben sie ja da nicht gehört, die nicht evangelisch waren. Und also in meiner Familie ist nichts bekannt, dass jemand umgekommen ist.
Und dann wurden deine Vorfahren Siebenten-Tags-Adventisten. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, meine Urgroßeltern haben in einem kleinen Tal gewohnt. Meine Urgroßmutter hat einen Laden betrieben Und eines Tages vor dem Ersten Weltkrieg besuchte sie ein sogenannter Kolporteur, ein Buchevangelist, der von Haus zu Haus ging und Bücher verkauft hat und mit den Leuten ins Gespräch kam. Und meine Urgroßmutter war eine sehr gläubige evangelische Frau. Und ich nehme an, sie haben sich da unterhalten über den Glauben. Und am Abend, als die Familie nach Hause kam, hat meine Urgroßmutter zu ihnen gesagt, heute war ein Mann bei mir und was der mir aus der Bibel erzählt hat, das sind wir nicht richtig. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Sie sind umgezogen in einen anderen Ort. Und kurz nach dem Ersten Weltkrieg kamen zwei junge Frauen, die auch Buchevangelistinnen waren. Und da haben sie sich dann erinnert und haben Bibelstunden genommen. Und dann wurde 1923, wenn ich mich recht erinnere, die ganze Familie, also meine Urgroßeltern und ihre vier erwachsenen Kinder in die Adventgemeinde hineingetauft.
Das heißt, du bist jetzt in vierter Generation Adventistin. War das für dich ganz selbstverständlich, dass du jetzt auch Siebenten-Tags-Adventistin wurdest? Oder hast du auch mal über den Tellerrand hinweggeschaut?
Ja, natürlich wird man geprägt von so einer langen Ahnenreihe. Aber ich habe mich durchaus auch mit anderen Religionen befasst. Und kam aber schlussendlich dann zu dem Schluss, dass die Siebenten-Tags-Adventisten das beste Verständnis biblischer Wahrheiten haben. Und deshalb habe ich mich entschieden, dieser Gemeinde angehören zu wollen. Und deshalb habe ich mich taufen lassen.
Das hört sich gut an.
Und ich habe es auch nie bereut.
Ich freue mich, dass du heute immer noch so stark im Glauben bist. Jetzt hatten wir ja am Anfang gesagt, dass du ein sehr interessantes Leben geführt hast. Wie fing das an? Wie waren die Vorbereitungen dazu?
Ja, meine Eltern waren sehr offen, haben ein gastfreies Haus geführt und wir hatten Gäste aus verschiedenen Ländern, Libanon, Norwegen. Wir hatten auch Verwandte in Kanada, Brasilien, in den USA, in der Schweiz. Und so war unser Haus immer sehr international. Und deshalb war das für mich ganz natürlich. Wir hatten auch in unserer Kirchengemeinde immer wieder Missionare, die aus Afrika und anderen Teilen der Welt kamen und Vorträge hielten, Bilder zeigten, so dass ich Afrika schon gut kannte, bevor ich da noch je gewesen bin. Und so war es eigentlich ganz natürlich, dass ich auch ins Ausland gehe. Und ich habe in drei verschiedenen Ländern studiert, in England, Frankreich und Portugal und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ich habe auch nie Heimweh gehabt, also das war für mich ganz natürlich.
Du hast da Sprachen studiert und wenn Semesterferien waren, musstest du ja wieder Studiengeld verdienen. Bist dazu immer wieder nach Hause, nach Wien zurückgegangen und hattest dort auch interessante Ferienjobs oder Semesterjobs gehabt.
Also ich habe einige Male bei technischen Firmen gearbeitet, das hat mich weniger interessiert. Aber dann habe ich eine Anstellung bei der kanadischen Botschaft in Wien bekommen und das fand ich sehr spannend. Wir haben mit Flüchtlingen aus Polen gearbeitet, die wir dann nach Kanada gebracht haben. Und diese diplomatische Welt hat mir sehr gut gefallen. Und mir hat auch gefallen, dass wir Menschen helfen konnten bei dieser Arbeit. Und ja, da habe ich diplomatische Luft geschnuppert, die mir später im Leben auch nützlich war.
Und irgendwann war dein Sprachstudium beendet. Du hattest also in die Diplomatenkreisen hineinspitzen können. Jetzt warst du vorbereitet für den nächsten Schritt. Du hast danach bei einer UNO-Organisation gearbeitet.
Genau, und zwar war das die Internationale Atomenergiebehörde, eine sehr große Organisation mit über 2000 Leuten, die da gearbeitet haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, das ist ein hohes Gebäude. Ich stand davor und habe gedacht, ja, hier werde ich in Pension gehen. Und dann kam alles anders, wie man so schön sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt.
Ja, was hast du dort gemacht bei dieser Atombehörde?
Die meiste Zeit habe ich am Tschernobyl-Projekt gearbeitet. Und zwar war das nach dem Reaktorunfall einige Jahre später hat die Regierung der Sowjetunion unsere Behörde gebeten, alle Bereiche, wo Menschen rund um diesen Reaktor gelebt haben, in einem Radius von 700 Kilometern zu untersuchen, ob diese Menschen da sicher leben können. Und meine Aufgabe war es, für eine Zeit lang jede Woche Experten aus der ganzen Welt in die damalige Sowjetunion zu bringen. Und dazu habe ich mit dem Innenministerium, dem Außenministerium und den sowjetischen Botschaften gearbeitet, also direkt mit Moskau und auch mit Aeroflot, weil wir mit dieser Luftlinie die Experten dann dahin gebracht haben.
Ihr habt sogar ein Buch darüber verfasst, über die ganzen
genau,
Ergebnisse?
Genau, als dann alle Ergebnisse zusammengekommen sind, habe ich mit dem wissenschaftlichen Herausgeber zusammengearbeitet und wir haben ein über 1000-seitiges Buch erstellt. Da steht auch mein Name drin.
Das klingt nach einer interessanten Aufgabe. Eine Karriere bei der UNO, eine interessante Aufgabe, in höchsten diplomatischen Kreisen zu verkehren, gut verdienen. Das alles klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber du hast schon gesagt, es kam dann doch anders. Was ist dann passiert?
Ich habe eine neue Arbeitsstelle angetreten. Das war eine etwas besser dotierte. Und ich hatte eine amerikanische Chefin, die anfänglich sehr nett war, aber mit der Zeit hat sie mich immer mehr gemobbt. Ich bin auch mal ins Krankenhaus ihretwegen gekommen. Und die schlimmste Zeit war während der Generalkonferenz, die immer im September stattfand. Und das haben dann sogar meine Kolleginnen mitbekommen und waren ganz entsetzt, wie die mit mir umgegangen ist. Ich war also damals sehr traurig. Und genau zu dem Zeitpunkt bekam ich Besuch von einer Freundin aus Deutschland. Und sie erzählte mir, dass ihr zwei Arbeitsstellen in Darmstadt angeboten wurden. Und eine davon wollte sie nehmen. Und die andere hat sie mir erklärt, was da zu machen ist. Und da dachte ich, die ist ja wie auf mich zugeschnitten. Ich habe mich daraufhin da beworben.
Das war dann Adventist World Radio.
Genau, eine internationale Medienorganisation. Also das heißt, wir haben in über 40 Sprachen der Welt unsere Radioprogramme ausgestrahlt. Die waren also geistlicher Natur, theologischer Natur. Wir haben über Gesundheit gesprochen, über Erziehung. Wir wollten einfach Menschen in aller Welt helfen, ihr Leben besser in den Griff zu bekommen. Und ich durfte die Hörerpost in 5 Sprachen beantworten und konnte da auch meine theologischen und psychologischen Kenntnisse einbringen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Und so bist du nach Deutschland gekommen. Hat deine Familie oder haben deine Freunde das verstanden? Ich meine, das war ja jetzt so eine Art Abstieg von der UNO zu Adventist World Radio.
Ja, ich sehe das nicht so als Abstieg, vielleicht finanziell. Aber ich wollte eigentlich immer schon etwas für Gott machen. Und ich war 100% davon überzeugt, dass mich Gott dahin führt. Meine Mutter hat mich absolut unterstützt. Die hat immer gesagt, egal wo du bist, Hauptsache du bist glücklich und kannst was für Gott tun. Mein Vater war weniger begeistert. Und meine Freunde, ja, viele konnten das nicht verstehen, dass ich das Land verlasse, die Familie, die Freunde. Aber das hat mich nicht abhalten können.
Letztendlich hat dich Gott geführt. Und die Arbeit bei Adventist World Radio, ich denke, sie hat dir viel Spaß gemacht.
Ja, genau so war das. Und leider waren die nicht so lange in Deutschland. Ne?
Genau, das Büro hat dann geschlossen, ja. Es wurde nach England verlegt, aber du bist in Deutschland geblieben. Mhm.
Ja, ich hätte nach England oder Italien gehen können. In Italien hatten wir einen Sender, hätte mir aussuchen können. Ich habe auch noch ein Angebot in die Schweiz bekommen und möglicherweise hätte ich auch bei der EU dann arbeiten können, weil zu dem Zeitpunkt ist Österreich in die EU eingestiegen. Und da hat man Leute gesucht für Brüssel, aber es kam alles anders, denn ich habe meinen Mann kennengelernt und wir haben uns 3 Monate später verlobt und 8 Monate später geheiratet.
Das
und
ging so flott.
Genau, und so bin ich in Deutschland geblieben.
Ist dein Mann auch Siebenten-Tags-Adventist?
Ja, als wir uns kennengelernt haben, war er noch nicht Adventist, ist eine Woche später getauft worden. Und ja, dadurch war er dann Adventist, genau. Mhm. Mein Mann, der ist Musiker, Pädagoge und Komponist und hat sich dann völlig gewandelt, als er Adventist wurde. Er war ein Spezialist für Jazz, das hat ihn aber dann nicht mehr interessiert. Und jetzt komponiert er sehr viele geistliche Lieder, so im Sinne Bachs. Mhm.
Gott hat dich wirklich wunderbar geführt. Und es klingt alles so schön, so harmonisch, so überfließend. Aber wenn ich Biografien in der Bibel anschaue, dann hat er eigentlich jeder irgendwelche Krisen in seinem Leben zu bewältigen, die ihn natürlich auch reifen ließen. Wie war das bei dir? Hattest du auch solche Krisen im Leben?
Wer hat das nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich war als Kind schon sehr krank. Mit 6 hatte ich TBC, Tuberkulose. Mit 8 so eine starke Anämie, dass der Arzt meiner Mutter sagte, ich hätte nur noch ein paar Monate zu leben. Meine Mutter hat daraufhin die Ernährung komplett umgestellt auf Vollwert und dann ging's bergauf. Aber leider hatte ich auch später Lungenerkrankungen, schwere und eine chronische Schmerzerkrankung. Ja, so dass es mir zeitweise nicht gut ging. Aber ich habe immer Gott vertraut und auch versucht, das Beste daraus zu machen und habe nie aufgegeben.
Das ist wichtig, genau. Jetzt hattest du deinen Mann gefunden, deine Karriere bei der UNO war beendet, deine Karriere bei Adventist World Radio war beendet und du warst dann zu dem Zeitpunkt, kurz nach der Heirat, warst du auch sehr krank. War es das nun?
Nein, es ging immer weiter. Gott hat immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Arbeitsstelle für mich gehabt. Ich wurde dann wieder in meinem Wohnzimmer bekannt gemacht mit meinem neuen Job. Und zwar habe ich in Teilzeit bei einer internationalen humanitären Organisation ADRA begonnen. ADRA ist eine der 10 weltweit größten Organisationen. Es gibt in über 120 Länder ADRA-Büros und ADRA hat auch einen Beraterstatus bei der UNO. Und das war also wieder eine internationale Organisation. Ich konnte da in Teilzeit beginnen. Und als es mir dann besser wurde, war die Arbeit immer mehr, so dass ich dann immer mehr aufgestockt habe.
Du hast dann 14 Jahre bei ADRA gearbeitet, vor allem mit jungen Menschen. Und man hat dich sogar ADRA Mama genannt. Und die Arbeit scheint dir viel Freude gemacht zu haben. Was hast du da genau gemacht?
Also ich habe den Freiwilligendienst aufgebaut. Das heißt, wir haben junge Menschen für ein Jahr in die ganze Welt entsandt. Und zwar haben die in sozialen Projekten mitgearbeitet. Und ja, ich habe sie betreut von dem Zeitpunkt an, wo wir uns kennengelernt haben. Ich habe sie ausgesucht, habe auch die Länder ausgewählt, die zu den jungen Leuten gepasst haben. Manche haben verschiedene Sprachen gesprochen, Spanisch, Russisch. Dann haben wir sie in die richtigen Gebiete geschickt. Mhm. Ich habe sie betreut über das Jahr, pädagogisch sozusagen betreut. Und in den letzten Jahren haben wir mit 2 Ministerien der Bundesregierung zusammengearbeitet, so dass wir auch finanzielle Unterstützung bekommen haben. Und dadurch konnte ich auch in diese Länder reisen und meine Freiwilligen besuchen. Ich habe mit ihnen Zwischenseminare gemacht. Und als sie dann zurückkamen, haben wir noch ein Abschlussseminar gemacht, so dass ich die jungen Leute recht gut kennenlernen konnte. Und ich kann sagen, das war wirklich die interessanteste Aufgabe meines Lebens und wo ich am meisten Freude gehabt habe, da ich auch diesen jungen Leuten Gott näher bringen konnte und ihren Glauben gestärkt habe, denke ich, bei vielen. Und manche haben dann auch die Taufentscheidung nach diesem Jahr getroffen. Manche waren schon etwas weiter weg von Gott und ja, dieses Jahr hat sie zu Gott geführt. Also ich habe mich da immer sehr darüber gefreut. Und mitunter habe ich immer noch Kontakt zu einigen der Freiwilligen.
Aber es klingt nach sehr viel Arbeit. Hat das deine Gesundheit so immer mitgemacht?
Ja, das stimmt. Ich war sehr viel auf Reisen und wenn ich dann wieder im Büro war, waren die Tage sehr lang, manchmal in die Nächte hinein. Und meiner prekären Gesundheit hat das nicht gut getan. Das hat leider in einem Burnout dann gemündet, so dass ich diese Arbeit schlussendlich aufgegeben habe, auch durch den Rat meiner Ärzte.
Das war bestimmt keine einfache Zeit für dich. Du warst ja immer aktiv gewesen.
Ja, genau. Ich war über ein Jahr zu Hause und habe mich gefragt, wie es weitergehen wird. Aber ich erinnerte mich, dass mich Gott immer gut geführt hat. Mhm. Und so habe ich zu meinem Heiland gesagt, jetzt bin ich sehr gespannt, wie du mich aus dieser Misere rausholen wirst. Und er hat es getan.
Und er hat es getan. Plötzlich haben sich neue Türen für dich geöffnet. Du hast ein neues Angebot bekommen.
Genau, wieder in meinem Wohnzimmer. Das dritte Mal. Ein ehemaliger Arbeitskollege, mit dem ich befreundet war und seiner Frau, die kamen uns besuchen. Und dieser Arbeitskollege hatte eine privat-adventistische Organisation in Deutschland aufgebaut, die CFI, Children's Fund International. Und sie haben zusammengearbeitet mit ICC, einer amerikanisch-internationalen Organisation, International Children's Care. Und da wurden 10 Kinderdörfer weltweit betreut. Und ich bekam das Angebot, hier in Teilzeit mitzuarbeiten. Das hat mir gut gepasst, als es mir dann nach über einem Jahr wieder besser ging.
Und ich merke dir an, dass du diese Arbeit wieder mit ganzem Herzen gemacht hast. Aber es wurde immer mehr und irgendwann ging es nicht mehr. Du wurdest wieder sehr krank und hast diese berufliche Laufbahn dann beendet. Und nach deiner Genesung warst du aber nicht mehr lange untätig. Und jetzt sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Du pflegst jetzt deine kranke Mutti und der Kreis schließt sich jetzt. So wie sie dich immer unterstützt hat, unterstützt jetzt du sie. Aber wie kommst du mit dieser Aufgabe nun klar?
Ja, das ist nicht so einfach. Meine Mutter war immer eine sehr aktive, intelligente Frau und sie ist dement geworden, hat sehr viel vergessen. Aber nachdem ich mich damit abgefunden habe und sie in Gottes Hand gelegt habe, begann ich mit ihr jeden Tag Andacht zu machen. Wenn ich nicht bei ihr bin, habe ich sie immer angerufen. Und wir haben zusammen gebetet und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit ihr ganz viel über Jesu Wiederkunft und unser ewiges Leben auf der neuen Erde zu sprechen. Und da freut sie sich auch immer drüber. Und wir reden, wenn wir eines Tages wieder jung und gesund sind und von Gott ewiges Leben geschenkt bekommen haben, was wir da für wunderbare Dinge tun können. Und das ist etwas, was uns beiden sehr hilft und uns auch in dieser schwierigen Phase zusammenschweißt. Das ist für mich jetzt eine ganz wichtige Aufgabe.
Und man merkt dir aber auch an, dass durch alle Höhen und Tiefen deines Lebens Gott dein Begleiter war und du an ihm festgehalten hast, ja. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht noch etwas Persönliches mitgeben?
Ja, ich möchte jedem von euch, die ihr hier zuseht, sagen, vertraut Gott in jedem Falle. Wir werden nicht immer gute Zeiten erleben, aber Gott kann euch hindurchtragen, wie er mich hindurchgetragen hat durch all die Probleme. Und vor allen Dingen, lasst uns auf die Wiederkunft Jesu blicken. Lasst uns auf das ewige Leben sehen, wenn wir bei Gott sind, wenn wir auch unseren Engel kennenlernen, ihm Fragen stellen können, wenn wir Projekte haben werden, wie Häuser bauen, wie Gärten anpflanzen und andere Welten besuchen. Genau darauf freue ich mich und ich wünsche uns allen, dass wir dann dort sind und zusammen dieses ewige Leben erleben können.
Ja, das klingt schön, Iris. Wenn wir Gott unser Leben führen lassen, dann wird er uns nie anders führen, als wir es selbst uns wünschen würden, wenn wir das Ende von Anfang an wüssten. Danke für dieses Interview. Das war jetzt sehr interessant. Dankeschön.
Sehr gerne.